Bei Frauen kannst du dir das wirklich zu 99% sparen. Die wenigsten lesen am Klo. Aber Männer sind tatsächlich da anfällig. Und ich sage dann immer so, ist gut, sie können da lesen. Zuerst das Geschäft erledigen, Deckel zu draufsetzen und lesen. Dann sonst züchtet man sich einfach Hämorrhoiden ran.
In der Zeit vor Handy, das weiß ich noch, es war bei einem Schulfreund, die hatten ganze Büchersammlungen auf dem Klo.
Ja, brauchst du nicht meinen. Das hatten, also meine Eltern zum Beispiel kommen aus so einem Haushalt, ja, wo das
Ja.
tatsächlich gang und gäbe war, ja, wo gelesen werden musste auf der Toilette so ungefähr, dass man sich entspannen kann, was auch immer. Das kann man sich eben aus der Kindheit antrainieren, ja. Aber macht Hämorrhoiden.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Blut am Klopapier und sofort denken wir an etwas Schlimmes oder vielleicht sind es auch nur Hämorrhoiden. Aber wenn es richtig wehtut, dann sind es doch auf jeden Fall Hämorrhoiden, oder? In den nächsten Minuten bzw. in diesem Podcast werden wir klären, wann am Enddarm Probleme vielleicht auf Hämorrhoiden hinweisen und was es vielleicht noch sein kann, weil da reden wir tatsächlich noch weniger drüber als über unseren Stuhlgang. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Viele, die den Podcast schon länger verfolgen, werden sie kennen. Dr. Birgit Dinnerwitzer. Sie ist Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie und hat sich aber auf die Proktologie spezialisiert, ist in Österreich beheimatet und kennt sich insgesamt in den ganzen Darmthemen inklusive Reizdarm, SIBO extrem gut aus. Aber sie hat ein Herzensthema und das ist tatsächlich ganz am Ende unseres Darms. Und da werden wir heute drüber sprechen. Birgit, nicht alles, was am After nervt, sind Hämorrhoiden. Wie kommst du dazu, dass du dich mit dem Thema gerade so auseinandersetzt?
Ja, lieber Thomas, vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Thema. Das ist nicht alltäglich, dass man drüber spricht. Und ich freue mich sehr, dieses Thema ein bisschen beleuchten zu können für jene, die ein bisschen mehr wissen wollen auch. Weil das, was so wichtig ist, bei mir in der Praxis sehe ich wirklich, einmal im Quartal oder einmal in 6 Monaten, manchmal häufiger, manchmal seltener, Analkrebs, also Krebs im Enddarmbereich, der in den meisten Fällen einfach wirklich von der Diagnose her weit verzögert wurde, weil eben an Hämorrhoiden gedacht wurde. Ja, naja, sind halt Hämorrhoiden. Und Schmerzen im Analbereich sind zu 90% keine Hämorrhoiden, sondern ganz was anderes. Ist in vielen Fällen was Harmloses und Analkrebs, also Krebs in dem Bereich, ist auch Gott sei Dank sehr selten. Dennoch möchte ich Awareness schaffen, einfach für das Thema, weil es so wichtig ist, wirklich zu wissen, was es ist und nicht zu glauben, weil viel mehr als Hämorrhoiden fällt den meisten nicht ein zu dem Bereich.
Das ist tatsächlich so. An was sollten wir denn sonst denken? Also, was kannst du da hinten spüren und was kann es dann alles ungefähr sein?
Ja, total viel eben, weil das, was eben nicht besprochen wird, sind ja im Detail die Beschwerden. Man hat dann ein Problem und ist, ja, hast du Hämorrhoiden. Genauso wie gehst du in die Apotheke, sagst so ungefähr, was los ist, kriegst du Hämorrhoidensalbe. Gehst zum Hausarzt, der oder in die Praxis, wo du vielleicht, also auch das sind jetzt alles Rückmeldungen von meinen Patienten und Patientinnen, die dann nur bis zur Empfangsdame kommen und so, ja, na, wissen Sie, ich mag aber nicht da rein, weil ich möchte mir das jetzt nicht. Und dann wieder, ja, probieren Sie doch mal die Salbe oder die Zäpfchen oder was auch immer. Und so vergeht die Zeit, ja. Was tatsächlich häufig ist, ist, wenn man Schmerzen hat und vor allem beim Stuhlgang, nach dem Stuhlgang, dann ist es in den allermeisten Fällen eine Fissur, also ein Einriss. Häufig durch harten Stuhlgang, was viele aber nicht wissen, ist, dass auch bei normalem Stuhlgang das passieren kann, wenn man einen hohen Schließmuskeldruck hat. Hoher Schließmuskeldruck ist verknüpft mit vielen Dingen, aber meistens eher so wie braune, blaue Augen. Das ist meistens so halt, betrifft Männer im mittleren Alter witzigerweise mehr, weiß man auch nicht warum. Nur es kann trotzdem sein, dass man das hat und somit gibt's eine andere Druckverteilung. Das heißt, wenn der Stuhl zu schnell, zu voluminös oder zu hart ist, also eines von den Kriterien reicht dann schon, dass eben an einer bestimmten Sollbruchstelle das dann aufreißt, weil der Schließmuskel nicht schnell genug öffnet, einfach nicht genug Zeit hat oder zu fest ist. Und dann reißt es in den günstigen, sage ich mal, Fällen vorne direkt oder hinten ein. Also wir in der Proktologie beschreiben das mit dem Ziffernblatt, also mit der Uhrzeit, weil man sich das vorstellt auf so wie beim Gynäkologenstuhl. Das können sich wahrscheinlich die meisten vorstellen. Wenn ich davor sitze und jemand sitzt im Gynäkologenstuhl von mir, dann ist es 12 Uhr Richtung Nase, sage ich mal, oder Richtung Bauch nach oben und 6 Uhr ist dann hinten Richtung Steißbein. Und so beschreibt man diese Uhrzeiten, weil ganz wichtig ist, Sollbruchstellen sind bei 6 Uhr und bei 12 Uhr. Und wenn es woanders einreißt, dann ist es meistens so, vielleicht ist eine entzündliche Darmerkrankung dahinter. Oder vielleicht ist es eben, das ist was Ungewöhnliches. Das heißt, man muss sehen, ist es nur was Kleines, sind es viele kleine, ist es nur eine oder ist es eine große, massive Fissur, dann ist es suspekt auf eben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder etwas, was nicht ganz hingehört, vielleicht innen ein Polyp oder innen etwas, was das behindert und genau an der Stelle reißt dann deshalb. Und so siehst du schon, das ist ein Thema Fissur und hat dann wieder einen Algorithmusbaum, was sehe ich und wie kläre ich den Patienten, die Patientin dann ab. Und am häufigsten sind es die Sollbruchstellen durch Fissur und am allerhäufigsten durch Verstopfung, ganz simpel. Und verschleppt durch Hämorrhoidensalben, die dann auch noch Cortison drinnen haben. Also ich kann empfehlen, bei den allermeisten Beschwerden hinten im Analbereich keine Cortison-Cremen, bitte keine Cortison-Zäpfchen, weil die Thematik schlimmer machen. Marketing oder die Firmen selbst haben das Cortison reingegeben, weil es eben alles Mögliche abdeckt, inklusive einem kleinen Teil, das ist das Analekzem, wenn es juckt. Dann brauche ich Cortison. Ja. Und somit haben die alles abgedeckt. Nur das Problem ist bei Cortison, wenn das durch andere Dinge hilft, wie betäubende Salbenbestandteile oder so, dann hilft es mal. Und dann fange ich an, das so lange zu nehmen, bis die Haut und vor allem auch die Schleimhaut innen dünner wird. Und Hämorrhoidenpolster, die wir alle haben, können dann auch reißen und bluten. Das heißt, ich kriege dann Blutungen, obwohl ich eigentlich gar nicht ein Problem hätte in diesem Bereich. Mhm.
Was ist das Häufigste, was du am Enddarm findest? Ist das die Fissur oder sind es andere Erkrankungen?
Nee, das ist tatsächlich, sind es schon Hämorrhoiden. Nur die Hämorrhoiden und die Fissur, das ist so ziemlich ähnlich, weil eben Fissuren fehlerkannt werden als Hämorrhoiden und sehr spät kommen. Also ich glaube, so viele würde ich gar nicht sehen geballt. Ich habe natürlich den Bias, dass ich natürlich viele sehe. Also so häufig ist es tatsächlich in der Natur auch nicht, wie Hämorrhoiden. Hämorrhoiden betreffen dann doch 70% der Menschheit, also schon mehr. Nur Hämorrhoiden machen ganz unspezifische Dinge wie Druckgefühl in diesem Bereich, Fremdkörpergefühl, Nässen, mal jucken, mal bisschen bluten. Mal so, mal schlechter, mal besser. Wenn es dann zu den typischen Ausstülpungen kommt, dass was rausschlüpft und wieder reinschlüpft, das ist dann schon, wo die Menschen dann schon sagen, hup, ich glaube, das ist eine Hämorrhoide. Also da kommen dann schon die Menschen auf die richtige Idee. Da weit davor dann eher so, naja, das Druckgefühl, Fremdkörpergefühl, keine Ahnung, was das sein soll, tut ja nicht wirklich weh. Und Hämorrhoiden brauchen ja Wochen, Monate, bis die wirklich was werden. Das ist ja nicht so, dass du sagst, heute so, morgen so und nächste Woche ist es dann ganz schlimm, dann gehe ich zum Arzt, sondern das ist einfach viele Wochen, Monate, wo man Dinge auch einfach so erträgt. Und auch Stuhlinkontinenz, also solche Sachen wie ganz wenig Stuhl in der Unterhose oder mal Winde verlieren, mal, das sind Zeichen von Stuhlinkontinenz, die durch den Feinverschluss bedingt sind, wenn der nicht funktioniert. Und Hämorrhoiden sind aufgeblasene Venen, Krampfadern im Prinzip, dort hinten. Und da funktioniert der Feinverschluss nicht. Weil Hämorrhoiden sollten eigentlich für unseren Feinverschluss sorgen und damit wir Wasser und Luft nicht verlieren. Und wenn der Feinverschluss gestört ist, dann kann es mal zum Austritt kommen von eben Stuhlwasser, Schleim. Also wir haben ja alle Schleim da hinten, die Darmschleimhaut soll das machen, soll den Stuhl umhüllen. Und wenn da aber was rauskommt, dann ist es so wenig, dass es dann wieder akzeptiert wird im Sinne der Scham, im Sinne der, mal schauen, vielleicht geht es ja von selbst wieder weg. und eben verzögert sich dann und verschleppt sich dann. Wird ja auch manchmal wieder besser oder schlechter und ist eben kein linearer exponentieller Verlauf. Ja.
Das heißt, man kann sagen, Hämorrhoiden machen keine Schmerzen.
In den meisten Fällen. Mhm.
In den meisten Fällen. Sie machen ein komisches Gefühl, Druckgefühl. Mhm. Man kann was Nässendes haben. Man kann Winde verlieren. Man kann ein bisschen Stuhl in der Unterhose haben. Gibt es noch andere Symptome, woran ich erkennen könnte, das ist eine Hämorrhoide? Bei mir kommen auch Patienten und sagen, ich habe da hinten auf einmal einen Knubbel.
Genau. Das ist auch noch ganz häufig, stimmt. Das hätte ich jetzt falsch vergessen. Ist auch ganz häufig, weil das ist der dringende Notfalltermin. Weil das kann irrsinnig schmerzen. Und wenn das plötzlich auftritt und mit einem so einem Knubbel verbunden ist, der plötzlich da ist, und oft haben die das Gefühl, wenn ich es reindrücke, wird es besser. Aber eigentlich geht das gar nicht zum Reindrücken. Das ist eine sogenannte Perianalvenenthrombose. Also in 99,9% der Fälle, würde ich mal meinen. Und diese Perianalvenenthrombose entsteht durch äußere Hämorrhoiden, die mit den inneren, die wir so kennen, überhaupt nichts zu tun haben. Das ist ein Venenkonvolut, also Venen, die außen liegend sind. Wofür die da sind, vermutet man nur aus, so wie beim Blinddarm, so ähnlich, dass man vermutet, oder beim Blinddarm weiß man es noch besser, aber hier glaubt man, dass das so damals so Analdrüsen oder etwas war, das eben besser versorgt werden gemusst hatte. Also irgendwie so, dass der Abfluss besser wird.
Ein Relikt aus alter Zeit.
Genau. Und manche haben das mehr und manche weniger. Manche haben viele Venen in dem Bereich, manche weniger, so individuell verschieden. Und wenn hier der Blutfluss gestört ist, das heißt, wenn hier ein Blutgerinnsel, also wenn es verstopft, dann kommt ein Blutgerinnsel rein und dann ist es akut mit einer Schleimhautschwellung, mit Wasser, Gewebswasser verbunden und mit Schmerzen. Und wenn man innerhalb von 24 Stunden bis 48 Stunden ungefähr aufschneidet, dann ist ein kleiner Schnitt und dann ploppt die raus, die Thrombose. Und man schneidet das dann ein bisschen mehr aus, damit das entdeckelt ist sozusagen. Klingt jetzt schlimmer tatsächlich, als es ist, weil du in der Situation so viele Schmerzen hast, dass du diese Betäubungsspritze, was du da reinkriegst, die ist nicht das Thema. Also da kommen diese Menschen, hast du zum Beispiel von Tag 1 in der Ambulanz, im Krankenhaus, wo die um 1 Uhr früh kommen und sagen, ich halte das nicht mehr aus, was ist das? Das ist Endgame. Und du bist dann der Heiler, große Heiler, weil man dann wirklich ein kleines Schnittchen macht und sagt, endlich ist es vorbei. Dann hast du wohl eine kleine Wunde, die du versorgen musst für ein paar Tage, aber dann ist es gut. Nur wenn das über 48 Stunden geht oder noch länger, dann macht Aufschneiden nicht wirklich Sinn, weil du wieder Schmerzen produzierst. Und es dauert circa 2 Wochen, du kannst es aussitzen. Das ist die einzige Thrombose im Körper, die ungefährlich ist und irgendwo hinschießt oder Embolien macht oder irgendwelche komischen Dinge macht. Sie kann sich mal entzünden, sie kann sich von selbst entleeren. Der Körper versucht natürlich, das nach außen zu bringen. Das kann schon mal sein, aber die meisten werden von selbst einfach aufgesaugt vom Körper. Das Unangenehme ist, dass es wohl 6 bis 8 Wochen dauert, bis der Knubbel weg ist. Und du kannst nicht so kontrollieren, wie ich vergleiche es immer bei meinen Patientinnen und Patienten, wie wenn ich am Oberschenkel ein Pferd tritt, dann weißt du, was das war, Punkt 1. Punkt 2 ist, du siehst, das ist ein massiver blauer Fleck, der braucht jetzt 8 Wochen, bis das jetzt besser wird. Da hinten kannst du nicht sagen, ist ein Millimeter weniger von letzter Woche auf diese Woche. Das ist nicht ganz so sichtbar und spürbar, aber nach 2 Wochen werden die Schmerzen deutlich besser und dann kommt der Punkt, wo die meistens ja vorher schon einen Termin ausgemacht haben, oft dann nicht den Notfalltermin richtig kriegen, sondern so 2, 3 Wochen später und sagen, naja, jetzt hat mir der Hausarzt doch was verschrieben und jetzt ist besser. Gott sei Dank. Und dann sage ich, nee, das war die Zeit und nicht die Salbe, das ist nur eine zeitliche Korrelation gewesen. Egal, was du da machst, das ist einfach von selbst besser. Es hat sich gezeigt, es gibt ja solche Heparinsalben, die man verwenden kann und die machen ein paar Tage weniger im Verlauf. Also von 6 bis 8 Wochen ist es dann doch eher
minimal. Ich hab tatsächlich in dem Fall gelernt, dass man schmerzlindernde Salben, also so lokal betäubende, verwendet.
Ja.
Weil ich erlebe, dass wenn jemand eine Analvenenthrombose hat, also bei mir kommen die, sag ich mal, weniger schlimmen Analvenenthrombosen, die dann nicht operativ versorgt werden müssen oder sie kommen zumindest zu spät, kannst du gerne gleich was dazu sagen. Mhm. Und die Patienten wollen aber dann nicht so gerne aufs Klo gehen, ja, weil das ja wehtut beim Stuhlgang.
Richtig.
Und dafür verwendet man dann so ein bisschen betäubende Salbe, dass da halt nicht ein Verhalt entsteht.
Richtig. Das ist etwas, was meistens ein wenig lindernd ist, hast du recht, nur besser ist es, Schmerzmittel zu schlucken. Also am Anfang bringen NSAR vor allem mehr, also die typischen Kopfschmerztabletten helfen ja auch, wenn es jemand verträgt. Ja, das kommt immer darauf an, wer da vor einem sitzt, aber die üblichen Schmerzmittel, die passend sind, die bekannt sind für den Menschen, die sonst auch gut helfen, helfen hier auch und nehmen dir das Wundwasser auch und die entzündliche Komponente wesentlich besser als die Lokaltherapie. Also kannst du alles machen und das ist auch sicher nicht verkehrt, nur tatsächlich helfen wird dir die Zeit und in der ersten Zeit wirklich ordentlich mit Schmerzmitteln arbeiten.
Mhm. Okay. Würdest du jede Analvenenthrombose aufschneiden, wenn sie früh genug zu dir kommt?
Nee, ich schneide überhaupt keinen auf, wenn ich nicht wirklich das Gefühl habe, der kann jetzt nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr denken, nur mehr, also wirklich ist völlig blockiert und sagt, das ist jetzt so wahnsinnig schmerzhaft und Schmerztablette genommen nützt überhaupt nichts, dann merke ich, okay, das ist jetzt wirklich besser, dass man es aufschneidet. Alle anderen, die sagen, ja, ist schon unangenehm, aber ich weiß auch nicht, genommen habe ich auch noch nichts, dann erkläre ich das, dass das eine Wunde macht. Wenn man das dann aufschneiden will, mache ich es gerne. Wenn man es weiß, ist es ja voll okay. Also dann kann man sich entscheiden. Es ist vom Outcome her quasi wurscht, ob ich es aussitze oder nicht. Es sind unter Anführungsstrichen nur Schmerzen.
Genau. Und das Spannende ist ja wirklich, man nennt es Thrombose. Thrombose ist ja super angstbesetztes Thema. Es hat in dem Fall nichts mit Blutgerinnungsstörung zu tun. Wie du gesagt hast, oder?
Nee, es sind meistens, also man vermutet, es ist ja so häufig, dass man viele Studien dazu gemacht hat und man vermutet wohl Temperaturschwankungen und Druckschwankungen wie kurzzeitig Verstopfung, Durchfall, lange Sitzen am Rad oder einfach ungewöhnlichere Dinge machen. Meistens ist es nicht so wirklich fassbar, was tatsächlich der Auslöser war. Ich merke in meiner Praxis aus Erfahrung, dass mir die Menschen oft dasselbe berichten. Vor 5 Jahren, wo ich das gemacht habe oder das gehabt habe, war das auch. Es kann einmal im Leben passieren, es kann öfter passieren, es hat keinen, du kannst nichts Prophylaktisches eigentlich machen, außer Stuhlgang
im Griff haben. Das kann auch schon in der Jugend kommen.
Genau. Ja, das ist etwas, was unabhängig vom Alter ist tatsächlich. Und eben abhängig vom Schmerzgrad dann eben therapiert werden sollte oder nur begleitet werden sollte. Im medizinischen Sinne ist es tatsächlich harmlos. Also das Schlimmste, was dir hier passieren kann, ist, dass der Körper das wirklich nach außen abstößt und eben selbst quasi das Loch macht. Und dann entleert sich das und das macht auch große Angst dann, weil das dann plötzlich blutig ist, aber altblutig. Also dann, da sehe ich auch Menschen, die dann kommen, weil sie zum ersten Mal kommen und sagen, na, ich wollte es eigentlich nicht behandeln lassen, aber jetzt ist es wirklich schlimm. Nur es hat sich einfach nur eröffnet, ist nach einer Stunde wieder gut, behandelst du wie jede andere Wunde. Also auch das ist im Prinzip dann im Endeffekt harmlos. Aber alles, was ich jetzt auch erzählt habe, sollte man sich auch mal zumindest einmal angucken lassen, damit man weiß, aha, das ist es.
Man kann halt selber die Diagnose nicht stellen. Aber das heißt, wir haben die meist schmerzlosen Hämorrhoiden, die, was wir schon gesagt haben, wir haben den schmerzhaften Knubbel als Analvenenthrombose. Wir haben die Schmerzen beim Stuhlgang, was auf eine Fissur hinweisen kann.
Genau. Und bei der Fissur.
Gibt's noch mehr was?
Ja, da gibt es noch mehr. Also das, was noch der vierte Hauptpunkt ist, ist das Analekzem. Das ist das Jucken in dem Bereich. Und das kommt ganz häufig und ist auch der häufigste Grund für Jucken in dem Bereich, ist ein sogenanntes irritativ-toxisches Analekzem. Das heißt, irritativ heißt, die Haut hat ein Problem, ist irritiert. Toxisch heißt, irgendwas Giftiges kommt hier auf die Haut, mit der die Haut nicht zurechtkommt und das ist Stuhl. Und Ekzem kommt meistens vor durch Hämorrhoiden, weil der Feindverschluss nicht passt und Stuhlbakterien kommen da hinten auf die Haut. Was ist dort hinten super für Bakterien? Es ist dunkel, es ist feucht, es ist warm. Also die machen da Party. Und die Haut wehrt sich und damit kommt es zu Juckreiz. Und wenn vor allem Menschen dann berichten, na, wenn ich ins Bett gehe abends, dann wird es richtig schlimm. Und das ist eben, ja, warm, in Ruhe. Ich habe Zeit, mental auch mich darauf zu fokussieren. Es ist warm und es ist richtig schön feucht dann auch. Und das ist das, was auch Menschen dann aufwachen lässt und eben unbewusst auch kratzen lässt. Das Kratzen macht wieder die Hautbarriere erst recht kaputt und damit das Kratzen noch viel schlimmer. In diesem Fall ist Cortison auch angezeigt ab einem gewissen Grad. Anfangs hilft es noch mit Schutzsalben, also die typische Windelcreme, die man auch bei den Kindern verwendet, kann hier gut helfen, weil sie gut schützt. Je klebriger, also je salbenartiger die Textur, desto besser. mit Zink vielleicht noch, der die Feuchtigkeit ein bisschen reguliert. Das kann man versuchen, ist kann man nichts verlieren dadurch sozusagen. Und wenn es ausreicht, die Ursache sollte man sich natürlich schon angucken. Wie sind da jetzt Hämorrhoiden, die den Feinverschluss eben verschlechtert haben? Oder ist es tatsächlich etwas, wo ich sage, ich habe eine allergische Komponente, ich habe eine Schuppenflechte, habe ich so kleine Hautfussel im Gehörgang, dann kann das schon mal Schuppenflechte sein, also Psoriasis, oder hatte ich als Kind Neurodermitis, habe ich generell trockene Haut, habe ich viele Allergien, also es kann auch atopisch, also allergisch bedingt sein, dieses Ekzem, ist aber die kleinere Komponente, die meiste Komponente ist tatsächlich irritativ toxisch durch Stuhl. Wenn es keine Hämorrhoiden sind, dann ist es fehlende Analhygiene oder falsche Analhygiene durch Feuchttücher, durch zu viel mechanisch manipulieren, durch Handy am Klo, ja, also weil man einfach zu lange diese Bakterien da hinten eben hat, dass man viel zu wenig Wasser verwendet, also einfach das nicht ordentlich reinigt, sondern mal kurz mal Feuchttuch, und die Feuchttücher machen ja ein angenehmes Wohlgefühl durch das, dass sie rückfettete Substanzen drauf haben. Was für die Kinder kein Problem ist, weil die eben Bombenhautbarriere haben. Aber wir, wenn dann Problem ist, dann bleiben auch diese Zusatzstoffe auf der Haut. Und diese Rückfettung, und das will die Haut dort hinten nicht. Und dann habe ich wieder ein feuchtes Milieu und wieder Party für die Bakterien, die ja durch das Feuchttuch nicht weggehen. Also ich soll ja auch den Bereich nicht desinfizieren, um Gottes Willen. Also das sind ja auch Grenzbereiche, wo der Körper gut damit zurechtkommt. Nur Analhygiene, korrekte, ist nur Wasser und gut trocknen. Und im Fall von Ekzem, wo ich ein Problem habe, am besten, wie bei Neurodermitis, wirklich abtupfen, gut waschen, abtupfen, also duschen, Bidet, Wasserklosett, solche Dinge sind einfach wirklich gut. Und gibt auch so eine Po-Dusche, kann man sich übers Internet bestellen, sieht aus wie so eine Zahnbürste, wo man duschen kann und danach abzupfen oder sogar föhnen, wenn die Zeit da ist, ja. Oder wenn man zu Hause ist, ja. Gar nicht hingreifen, weil dann kann sich die Haut auch erholen.
Am besten holen, ja, Wahnsinn. Ja, was du beschrieben hast jetzt als Analekzem, das würde aber auch perfekt zu Madenwürmern und Co. passen, ne? Die kommen ja
absolut, auch nachts.
Und machen da Juckreiz.
Genau. Und das gehört auch immer in der Abklärung dazu. Ja, klar. Also das ist so, dass darum, also ich sehe es auch leider, also muss ich sagen leider, weil ich selber das so ekelig finde, tatsächlich als Mensch, diese Würmchen zu betrachten, weil die leider Gottes bei der proktoskopischen Untersuchung und auch bei der Endoskopie aufs Licht zugehen, ja, und aufs Licht zuschwimmen. Ja, genau. Das ist so eher so, also wenn du da so guckst und genauer guckst und dann machen die alle Hallo. Gleichzeitig. Not so nice.
Das stelle ich mir echt creepy vor, wenn du da mit so einer Kamera reinguckst, ne, dann krabbelt alles auf dich zu.
Ja, ist es auch. Weil die sagen, hey, hello.
Für alle Nicht-Mediziner, die jetzt zuhören, die denken, die schalten wahrscheinlich jetzt ab.
Ja, genau. Also für alle Fieberblasen, die sich jetzt und Herpes, die sich jetzt gebildet hat, also ekel, es tut mir leid. Hatte ich auch in meinem ersten Lehrjahr.
Ja, das ist sehr klar. Da müssen wir halt durch, ne?
Genau.
Okay. Wie sieht's denn aus mit Marisken? Das sind ja diese Hautlappen.
Ja, auch ein Riesenthema.
Auch
stimmt.
Unangenehm,
es gibt so viele
teilweise.
Du musst dich vergessen, das alles. Stimmt. Also Marisken sind auch fehlinterpretiert als Hämorrhoiden, haben oft Frauen nach Geburten. Ich kenne fast keine Frauen, die nach Geburten, nach vaginalen Geburten, also natürlichen Geburten, nicht Hautfalten hätten, also solche Marisken, weil das einfach ein Maximaltrauma ist. Aber bekommen auch Männer, nur wesentlich seltener. Das heißt, in diesem Bereich ist die Haut leider nicht elastisch, egal wie alt oder kaum elastisch, egal wie alt oder jung du bist. Das heißt, wenn sich da was rausdrückt, mal vorübergehend Hämorrhoiden oder eben im Rahmen der Geburt, eben, dass man sagt, Maximaldruck, da kommen die Hämorrhoiden raus und gehen halt wieder zurück. Und zurück bleibt ein leeres Säckchen. Und dieses leere Säckchen ist eine Hautfalte, die kosmetisch ist, die völlig harmlos ist, aber sehr störend sein kann und missinterpretiert wird als Hämorrhoide. Und die kann auch schmerzen, wenn man eben Reibung hat, wenn man viel Synthetik in der Unterwäsche hat, wenn Wärme, Sitzheizung, Kaltsitzen, also solche Dinge, die einfach Hautirritationen machen. Und auch hier kann ein Analekzem häufiger entstehen, weil durch diese Falten die Reinigung einfach viel schwieriger ist und Stuhlbakterien dort drinnen bleiben. Das heißt, hier muss man sich angucken, ob das, wie störend das tatsächlich ist, ob die reine normale Analhygiene durchaus ausreicht und das Wissen, aha, ich habe was Harmloses, alles gut, oder ob man sagt, nee, erstens stört es mich massiv oder es ist wirklich massiv behindernd, dann kann man es auch operieren und dann kann man das wegnehmen, also wegschneiden. Da muss man allerdings gut aufklären, dass es eine offene Wunde hinterlässt, weil ich darf in diesem Bereich keine Wunde wieder zusammennähen, weil Bakterien unter die Naht kommen und dort dann einen Abszess machen würden. Das wäre ein Kunstfehler. Also kannst du es wohl annähern mit solchen Verschlussnähten, aber das war es dann schon. Also das ist eine offene Wundbehandlung dann und dauert dann so 1-2 Wochen, bis man da wieder weniger beschäftigt ist mit seinem Bereich. Ja, aber das kommt immer auf Risikonutzen an, was einem wichtig ist und wie störend das tatsächlich.
Kommen wir noch zu dem ganz wichtigen Thema Analkarzinom. Gibt es da irgendwelche Anzeichen, was man merken kann?
Ja, also anfangs ist es wohl auch unspezifisch, nur Schmerzen sind immer eine Red Flag in dem Bereich. Das heißt, auch wenn Analfissuren häufig sind, auch wenn eben Hautfalten, wo man eben Entzündungen hat, häufig sind, auch wenn Perianalvenenthrombosen, diese Knubbel häufig sind. Dennoch aufgrund der Möglichkeit eines Analkrebses, also vom Analkarzinom, aber das ist wirklich im einprozentigen Bereich, betrifft eben selten Menschen, nur wenn sie es betrifft, eben um das Verschleppen geht's. Wenn Schmerzen in dem Bereich sind, dann bitte angucken lassen, weil das ist wirklich auch etwas, wo ich meine Hausärztinnen und Hausärzte in der Ordination, in den Praxen auch wirklich ermutige, dort mal hinzugucken. Also wirklich einfach nur den Bereich zu spreizen und mit einfach ärztlichem Blick drauf zu sehen, auch wenn ich nichts verstehe von diesem Bereich. Ich sehe, das sieht jetzt anders aus, wie das aussehen soll. Fertig. Dann wird überwiesen. Ja, also das ist wirklich so, du siehst das, du siehst eine Fissur auch meistens beim Spreizen, du kannst es tasten und dann für die Therapeutinnen und Therapeuten oder Ärztinnen und Ärztinnen und Ärzte, die bei dir zuhören, rektal-digitale Untersuchung, also mit dem Finger untersuchen, abtasten, ist natürlich nicht angenehm, wenn du das in der Praxis nie machst oder wenn du das eben gerne vermeidest oder sagst, naja, wenn ich nicht muss. Aber hier ist es wirklich essentiell, weil du spürst, eine Fissur ist immer weich, beziehungsweise eine chronische Fissur kann auch verhärtet sein, aber dann sollte sie auch histologisch abgeklärt werden, rausgeschnitten werden, Proben genommen werden. Also wenn etwas steinhart ist oder wirklich spürbar ist, wo du sagst, huch, das ist jetzt aber komisch. Das reicht schon, dieses Gefühl. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, wie es gehört. Als ärztliche, also im Arztsein weiß man das auch, dass, also auch wenn du das nie getastet hast oder nie gesehen hast, das ist etwas, was einfach nicht dahin gehört. Und da, daher ermutige ich wirklich alle Kolleginnen und Kollegen, Blick drauf, wirklich einfach gut gucken mit einem guten Licht und tasten und dann weiß man schon viel mehr, wann überwiesen werden sollte oder nicht. Und Blutungen sind auch Red Flag in diesem Bereich, ja.
Red Flag. Okay. Ja, Wahnsinn. Das heißt eigentlich, unser Aufhänger sind ja die Hämorrhoiden jetzt heute von dem Podcast. Und das sind eigentlich so mit die einzige Sache, die keine Schmerzen macht, oder?
Alle anderen Sachen können nicht. Es ist natürlich über Jahrzehnte, über Jahrzehnte, wenn du Hämorrhoiden hast und akzeptierst, die kommen ja raus dann irgendwann. Also es schlüpft raus und wieder rein. Das ist so eine dynamische Ausstülpung anfangs und dann wird es immer schlimmer und bleibt draußen. Das wissen aber dann Menschen schon, die sie sagen, naja, das war schon mal besser und jetzt ist wirklich immer draußen. Ich muss das mit dem Finger reindrücken. Und jetzt bleibt es auch draußen. Das macht dann schon Schmerzen, weil du quasi drauf sitzt. Ja, also weil natürlich das draußen ist. Und das ist wirklich, ich habe genug Menschen, die bei mir in der Praxis aus Scham einfach nie gegangen sind, weil sie es gewusst haben, ja, das sind Hämorrhoiden. Ist ja auch gut, so passt schon. Und ich drück's halt zurück und ist schon okay. Bevor ich hier zur Untersuchung gehe, wird schon wieder. Also allein die Aussage, dass ich dann sage, nee, das wird einfach nicht mehr, weil Hämorrhoiden wird einfach immer nur schlechter. Wenn du das Problem nicht löst, anfangs wie Stuhlgang, kein harter Stuhlgang, einfach viel Ballaststoffe, das Typische, was für die Darmgesundheit auch wichtig ist, nicht zu lange am Klo sitzen und so weiter. Wenn das nicht ausreicht, dann werden Hämorrhoiden nicht besser werden, ja, im Laufe des Lebens. Also das sind dann schon die Hämorrhoiden, die Schmerzen machen, nur die Menschen haben das schon 10 Jahre oder jahrelang zumindest.
Wahnsinn, echt was los da hinten. Also also im Prinzip das, was man sagen kann, wenn da hinten was los ist, musst du es ärztlich abklären, ne? Weil es kann ja, oder würdest du sagen, es gibt tatsächlich Diagnosen, das sind die Symptome so typisch, da kann man schon mal abwarten. Oder wenn da hinten irgendwas anders ist, muss es abgeklärt werden.
Ja, eigentlich, wenn was anders ist, sollte es zumindest einmal abgeklärt werden. Es ist natürlich, je jünger du bist, desto seltener wird es irgendwas Blödes sein. Je vorübergehender das ist, kurzfristig mal, dann, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel einmalig harter Stuhlgang, es reißt was auf und es ist nach 3-4 Tagen wieder gut Und einmal hat es geblutet. Trotzdem denke ich mal kurz in der hausärztlichen Praxis mal fragen, kann das sein? Fragezeichen. Und das mal kurz ansprechen, dass das mal auch dokumentiert ist, man das weiß und auch die Ärztin, der Arzt das weiß, dann beim nächsten Mal, aha, das ist schon öfter vorgekommen oder so. Aber prinzipiell sollte man zumindest einmal sich das angeguckt haben, dass man weiß, okay, Haken drunter, ist so, ist XYZ und damit was Harmloses, ich weiß, was ich zu tun habe, die und die Salbe hilft, das und das hilft nicht, das und das muss ich beachten, fertig. Haken drunter. Also die meisten Patientinnen und Patienten bei mir auch in der Praxis sehe ich einmal, weil ich sage, das ist es, geholfen, in Zukunft machen sie das alleine. Also das ist auch dann Hilfe zur Selbsthilfe mehr oder weniger. Also es zahlt sich auch so, das lohnt sich auch so, das zahlt sich aus oder lohnt sich, dass man das sich angucken lässt.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Mir ist gerade noch so ein Klassiker eingefallen. Viele Patienten berichten, oh, beim Abputzen habe ich so ein Strich hellrotes Blut am Klopapier. Mhm. Was macht man damit?
Naja, genau das gleiche, Red Flag ist Red Flag, nur von der ärztlichen Seite her ist natürlich 1 und 1 ist 2, kann ich es mir erklären, woher das kommt. Das heißt, meistens sind es Hautirritationen und eben vom Abwischen auch da einmal hingucken, ist es was Komisches, ist es ein Ekzem, ist es tatsächlich so beim langen Dauern Ekzem, zum Beispiel bei viel trockener Haut, siehst du sogenannte hyperkeratotische Haut, also diese Haut, die ganz dick wird und diese, weil die Haut sich wehren versucht und dann immer dicker wird und damit werden dann dickere Falten und Krypten, also solche, das siehst du, dass das richtig lang schon geht, das ist was Chronisches dann. Also auch das kannst du unterscheiden, ja. Also da kannst du auch merken, okay, da komme ich jetzt ohne Cortison nicht mehr weg davon. Und die kommen dann auch tatsächlich das erste Mal, weil sie sagen, nee, das Problem mit dem Jucken, mal mehr oder mal weniger habe ich schon lang, aber das Blut dabei ist, ist das erste Mal. Das ist dann, wenn die Haut aufgeht meistens. Und selten die Hämorrhoiden tatsächlich am Toilettpapier, das ist meistens die Haut außen, die Manipulation. Ja.
Das ist meistens auch nach hartem Stuhlgang, dass da irgendwas aufgeripst ist.
Genau, klein.
Dann hast du einmal das und dann kommt es nie wieder. Ja,
Richtig, genau. Ja. Das ist so das Häufigste, ja, wenn man sehr achtsam ist. Ich kann ja auch nur plädieren, sich den Stuhl anzugucken. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir in der Praxis, manche wissen auch gar nicht, wie der Stuhl aussieht. Ja, also die auch nicht gucken. Also ich habe gerade vor, wann war das? Vor ein paar Wochen hatte ich einen Fall eben von so kleinen Spulwürmchen, die sicher schon lange da drinnen waren und der hat schon lange das Problem gehabt, aber hat er gesagt, naja, ich wollte aus Scham oder das möchte ich mir nicht angucken lassen. Und wenn man den Stuhl angesehen hätte, dann hätte man es sicher gesehen. Ja. Also das sind so Dinge, ich kann nur dazu plädieren, sich den Stuhl anzugucken, weil wenn man immer das Gleiche sieht, auch wenn man gar nicht dran denkt, nur kurzen Blick hin, ihr fällt das auf, wenn es mal nicht passt. Das ist so wie viele gesunde Befunde und auf einmal, sieht es zusammen aus. Also das ist auch was
wenn
Farbe,
es in der
Konsistenz,
Toilette bewegt,
was immer. Genau.
Muss man es abziehen.
Das sollte man was tun. Vielleicht. Wenn es einen stört, dann sollte man was tun. Neue Haustierchen.
Genau. Na.
Na, ehrlich.
Was wären denn deine 3 Top-Sofortmaßnahmen, wenn jemand leichte Hämorrhoidenbeschwerden hat? Das heißt, der war bei dir, der weiß, es sind Hämorrhoiden. Was gibst du denen mit?
Stuhlregulation, Ballaststoffe erhöhen. Das heißt wirklich so, dass der Stuhl schön umhüllt werden kann von einer Schleimschicht, dass der ohne Pressen rauskommt. Das heißt nicht pressen, das ist so in einem Atemzug mit mehr Ballaststoffe. Und nicht lange auf der Toilette sitzen, weil der Beckenboden durchhängt auf der Toilette und damit der ganze Körperdruck auf diesen Hämorrhoidenbereich geht. Und keine Feuchttücher, nur Wasser und trocknen. Fertig. Das sind so die 3 Top-Tipps bei mir. und dreieinhalb
Wie stehst
Klo-Hocker.
Du zu Hocker?
Vorm ja, Klo? Dreieinhalb der Klohocker.
Der Klohocker, okay. Und was gibst du leidenden Ehemännern mit, die die Toilette als Ruheort nutzen?
Da sage ich immer das Gleiche, weil ich frage ja mittlerweile, ich habe ja so ein natürlich so ein Textbaustein, wo ich nach oder wo ich Anamnesebogen, wo die das ausfüllen oder wo ich es nachfrage. Und bei Frauen kannst du dir das wirklich zu 99% sparen. Die wenigsten lesen am Klo. Aber Männer sind tatsächlich da sehr anfällig. Und ich sage dann immer so, wie lange ist denn ihre Toilettenzeit? Und dann, wenn dann schon sogar mal so, dann frage ich dann schon nach. Und das, was ich meinen Männern alle sage, ist, ist gut, sie können da lesen. Klodeckel zu, dann draufsetzen und lesen. Und dann schauen die meistens so und dann sagen, ja, ich weiß, das macht weniger Spaß, aber ist so. Dann sonst züchtet man sich einfach Hämorrhoiden ran. Also zuerst das Geschäft erledigen, Deckel zu, draufsetzen, am Klo bleiben, solange man möchte.
In der Zeit vor Handy, das weiß ich noch, das war bei einem Schulfreund, die hatten ganze Büchersammlungen auf dem Klo, ganze Comicsammlungen.
Ja, brauchst du nicht meinen. Das hatten, also meine Eltern zum Beispiel kommen aus so einem Haushalt, wo das tatsächlich gang und gäbe war, ja, wo gelesen werden musste auf der Toilette so ungefähr, dass man sich entspannen kann, was auch immer. Wir wurden auch als Kinder da eher so hintrainiert, aber so eher so Buch lesen und Dings, damit sich das Kind entspannen kann. Also völlig das, was man eben nicht machen soll. Und also das ist so, bin ich fast stolz drauf, dass ich es nicht brauche, dass ich selbst gehe. Aber das kann man sich auch eben aus der Kindheit antrainieren, ja, um eben diese Entspannung hervorzurufen. Ja. Aber macht Hämorrhoiden tatsächlich.
Wenn ich jetzt Hämorrhoidenprobleme habe, muss ich Angst haben vor dieser ganzen Prozedur, diese Scham, ist die berechtigt?
Nee. Absolut nicht. Also das, was ich dir sagen kann, natürlich ist es ein Bereich, der sensibel ist und kein Bereich, wo gerne hingeht. Wer geht gern zum Zahnarzt, wer geht gern zum Gynäkologen, wer geht gern zum Proktologen? Also das sind so Dinge, wo man sagt, das ist einfach Risiko-Nutzen und es darf nicht schmerzen. Diese Untersuchung darf nicht wehtun. Es tut mir leid für jene, die schon mal bei Proktologinnen oder Proktologen waren, wo es geschmerzt hat. Das darf nicht sein. Es ist etwas, wenn es schmerzt, wenn ich eine Fissur sehe oder taste, dann darf ich auch nicht untersuchen, weil mit dem Proktoskop reiße ich ja alles auf. Also das ist so das, was einfach dann auch gar nicht geht. Ja, da muss ich zuerst therapieren und dann gucken. Das ist so ähnlich, Frauen tun sich leichter, weil das ist so ähnlich wie eine gynäkologische Untersuchung, nur woanders. Und das Gute ist, man braucht es nicht ständig als Vorsorgeuntersuchung. Also das ist erledigt mit meistens einer Untersuchung. Und wie gesagt, also bei mir läuft so ab, dass ich alles sage, was ich tue und auch wirklich darauf vorbereite und auch mit den Patientinnen und Patienten mitarbeite. Ich lasse die auch atmen, also Konzentration, Fokus woanders hin und auch beschreibe, was die jetzt fühlen. Dass das ein unangenehmes Stuhldrangsgefühl mehr ist als was anderes. Und dass das auch sofort wieder weg ist, wenn das Gerät weg ist. Und das kurzfristig ist da 5 Minuten, wenn überhaupt, diese Untersuchung. Mhm. Also das ist wirklich weniger schlimm als gedacht und die meisten melden mir das dann auch zurück. Ach Gott sei Dank, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schon früher gekommen. Tatsächlich. Mhm.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich, das ist wirklich eine Kopfsache in dem Fall, ne?
Ja, absolut. Gibt natürlich zum Teil berechtigt natürlich auch, ja. Also ich verstehe das auch komplett, kann ich nachvollziehen, weil man sich das auch nicht vorstellen kann, ja, und möchte. Das verstehe ich. Aber dennoch, es ist halb so schlimm.
Also, das heißt, Stuhlregulation, ganz wichtig, viel trinken, nicht lang hocken. Mhm. Hocker benutzen, das sind die wichtigen Dinge. Genau. Du hast auch ganz viel über die Analhygiene gesagt gehabt, das heißt gerne Wasser nur verwenden, so wenig tupfen wie möglich, föhnen wäre ideal. Wie ist es denn, wenn das nicht mehr ausreicht? Was für Optionen gibt es dann gerade zur Hämorrhoidenoperation, also Hämorrhoidenbehandlung? Mhm. Operation wäre quasi Ultima Ratio, der letzte Schritt. Davor gibt es auch noch andere Dinge. Mhm. Magst du da noch kurz was dazu sagen?
Ja, also es gibt ganz viele Dinge, die eben Salbentherapie, Zäpfchentherapie, das sind dann Gerbstoffe. Also im pflanzlichen Bereich ist es zum Beispiel Hamamelis oder Eichenrinde, die gute Gerbstoffe sind, die das zusammenziehen können. Was dann auch oft angenehm empfunden wird, ist Mentholartiges, wenn jetzt keine Wunden da sind. Also ist auch eine gute Unterscheidung, wenn es brennt. Ja, das habe ich tatsächlich in der Praxis, die dann sagen, ich habe es ausgehalten. Und ich denke, ja, oh je, das ist eine Fissur. Also das ist Menthol natürlich nicht so angenehm, aber der Hausarzt hat gesagt, ist gut für mich. Also es ist so wirklich, Leidensfähigkeit ist in dem Bereich wahnsinnig groß. Und dementsprechend, Menthol kann gut sein bei Hämorrhoiden, das kühlt und einfach angenehm sich anfühlt. Kälte oder kühlen, ja, so ein Coolpack mal umwickeln mit einem Tuch und draufsetzen. Also das kann gut helfen, die Venen wieder zusammenzuziehen. Man kann aus Rosskastanienextrakt, für die Venen gibt's ja so Tabletten zum Schlucken.
Ja.
Und die kann man auch für den Hämorrhoidenbereich verwenden, ist aber die Dosis höher, dass das dann greift. Das kann gut helfen. Dann sind es die gereinigten Gerbstoffe chemischer Natur, also die ganzen Hämorrhoidenmittel, die es da so gibt. Nur da muss man eben achtsam sein, ist Cortison dabei, ja oder nein? Also dann wirklich ohne Cortison. Und wenn es dann nicht hilft, also wenn es dann nichts mehr nützt und man sagt, okay, gut, ich merke, das ist eine geringe Besserung, aber sobald ich es weglasse, dann kommt es wieder oder es wird schlechter, dann ist es Zeit, wirklich was anderes zu machen, den nächsten Schritt zu tun. Und das ist bei mir in der Praxis bei zweitgradigen Hämorrhoiden. Das heißt, wenn die nur unter bestimmten Bedingungen rauskommen oder eben Symptome machen tatsächlich, wie Druckgefühl, Stuhlgang, also das, was Sie alles beschrieben haben, dann kann man eine Gummibandligatur machen. Das heißt, übers Proktoskop setze ich ein Gummibändchen. Also ich binde die Blutzufuhr der Hämorrhoiden ab. Wichtig hierbei zu wissen ist, dass die Analhaut hat Schmerznerven. Innen, die Schleimhaut hat keine Schmerznerven mehr. Und ich setze das einen Zentimeter über diese Hautgrenze. Also das muss auch lege artis so sein. Und vorm Setzen, also ich irritiere quasi genau dieses Areal und frage auch, spüren Sie was? Und wenn ich dann ein Nein höre, dann setze ich es dort. Und dann frage ich nochmal, spüren Sie was? Nee, was soll ich spüren? Ja gut, passt. Gummibändchen sitzt. So soll das sein, weil ich habe auch eben, wenn das zu tief sitzt und auch in meiner Karriere im Krankenhaus, wenn man dann so das lernt und das rutscht dir dann zu tief und die Menschen sagen, ich halte das nicht aus, das tut so furchtbar Schmerzen, dann denkst du dir, na, das ist halt so. Also ich habe auch so Dinge gemacht, wo ich mir denke, das wäre nicht notwendig gewesen. Also das ist dann zu tief gesetzt. Und macht auch tatsächlich mehr Nachblutungen, weil die Blutzufuhr dann unten mehr ist. Also du musst es auch wirklich dort erwischen, wo die Nachblutungsgefahr sehr, sehr gering ist, weil die Hämorrhoide dann zusammenschrumpelt, weil sie keine Blutzufuhr mehr hat. Es fällt dann nach 7 bis 10 Tagen mit dem Gummibändchen ab. Mhm. Und ich mache das in der Praxis so, dass ich maximal 2 setze, selten 3, weil das Zuggefühl und Fremdkörpergefühl, was du so 1-2 Tage danach hast, ist richtig unangenehm, wenn mehr da drinnen ist. Ist aber auch typabhängig. Also das mache ich individuell mit meinen Patientinnen und Patienten aus. Das ist so die Gummibandligatur. Bei Stadium 2 ist es aber auch gleichwertig, zu operieren zu gehen, weil die Gummibandligatur, sage ich, okay, diese Untersuchung und das dann auch noch 3-4 Mal machen und wieder nachkontrollieren und gucken und hin und her und vor und zurück so ungefähr, sagen viele, nee, also ich habe keine Zeit, bin selbstständig, was auch immer, möchte es bitte sofort und jetzt erledigt haben, dann muss ich operieren gehen. Mhm. Das ist tagesklinisch meistens. Da machst du nichts anderes, wie diese Blutzufuhr zu unterbinden. Nur guckst du vorher mit dem Ultraschallgerät, wo ist die Blutzufuhr und setzt eine Ligatur, also eine Naht drauf. Und gleichzeitig hast du hier den Vorteil, dass du das gleich raufraffen kannst. Du machst so vertikale Raffnähte. Das ist die Halra. Und das ist was ganz technisch nicht Hochtrabendes. Das funktioniert gut, macht wenig Probleme danach. Also das ist nicht die Hämorrhoidenoperation, wo quasi irgendwer vom Großvater oder Großmutter gehört hat, um Gottes Willen, die Horror und Hämorrhoidenoperation, das ist nicht die OP. Das ist die Halra, ist etwas, was wirklich so ist, dass man sagt, gut, machbar und eben tagesklinisch mit Schmerzmitteln danach wohl ein bisschen, aber es geht. Die dritte Operation, die dann bei fortgeschrittenen Stadien ist, das ist Hämorrhoiden 3, wenn die dauerhaft draußen bleiben, wenn man mit dem Finger zurückdrücken muss, das ist dann schon so, dass ich das nicht mehr raufraffen kann. Das geht nicht mehr zum Reimraffen. Das ist schon zu weit fortgeschritten nach außen. Und da muss ich den ganzen Hämorrhoidenpolster als Keil rausschneiden. Und da muss ich, wie gesagt, wieder eine offene Wunde belassen oder eben nur ein bisschen verkleinern. Aber es muss von selber zugranulieren, also von unten nach außen heilen. Und das ist etwas, wo man die Patienten und Patientinnen gut aufklären muss. Und ich habe in der Praxis leider immer wieder Menschen bei mir, die einfach nicht gut aufgeklärt wurden, wo es einfach zu schnell ging, die wohl das gehört haben, aber nicht dann aus Angst einfach wieder vergessen haben, verdrängt haben, wie auch immer, und dann wirklich danach sagen, wenn ich das gewusst hätte, das ist ja fürchterlich. Nur je mehr man aufklärt, dass ich weiß, ja, schon, ich habe eine Wunde, ist 2 Wochen unangenehm, brauche einen Krankenstand, brauche Schmerzmittel, bin vielleicht über Nacht im Krankenhaus, wie auch immer das dann läuft, aber geht auch tagesklinisch, ja. Nur das muss ich wissen, dass ich hier sehenden Auges in eine Schmerzsituation reinkomme. Kurzfristig dafür ist diese Hämorrhoide für immer weg. Und nach 2 Wochen macht es einen richtigen Rutsch, dass man sagt, ah ja, super, bin total zufrieden, geht total gut. Nur das ist Aufklärungsfrage. Wenn du gut aufgeklärt bist, bist du total zufrieden mit dieser OP-Methode. Das ist die Milligan Morgan, heißt die Methode. Und die muss man gut aufklären. Gut vorbereiten, dann ist es kein Problem. Also dann ist es auch gut machbar. Und man kann es auch kombinieren, das ist so ein tailored approach zwischen Halra und Milligan Morgan, je nachdem. Und man kann auch gleichzeitig diese Hautfaltenmarisken entfernen, zum gewissen Teil, dass man nicht zu viele Narben macht, aber geht auch. Also das ist auch immer, wie gesagt, wer da vor mir sitzt. Wenn Menschen so Angst haben vor einer Vollnarkose und vor einer, weil sie eben aus ihrer Vergangenheit eben nie wieder krank oder was auch immer da der Grund sein mag, dann mache ich auch Gummibändchen bei drittgradigen Hämorrhoiden in dem Wissen, es kann sein, dass es nichts mehr nützt. Ja. Also es verbessert dann meistens ganz gut. Aber es gibt genug Optionen.
Also das, was wir uns auf jeden Fall mitnehmen können, es lohnt sich, frühzeitig nachzugucken, wenn hinten irgendwas nicht stimmt. Je früher man das erwischt, umso geringgradiger die Maßnahme. Und ich finde, das, was du auch sehr, sehr schön gemacht hast, ist, das Ganze so natürlich zu enttabuisieren und ja, auch, dass man da eben nicht die Sorge und die Angst davor hat vor den Horrorgeschichten, weil immer die Horrorgeschichten werden natürlich weitergetragen.
Ja, klar, natürlich Schmerzen und Trauma wird weitergetragen, klar.
Die Hunderttausende, die komplett problemlos behandelt wurden, absolut, die erzählen das halt nicht am Stammtisch.
Nee, genau, richtig. Ja. Das ereignet sich nicht zur Stammtischgeschichte.
Na, noch nicht, noch nicht.
Die Würmchen vielleicht.
Birgit, ich fand es super, super spannend. Ich bin mir absolut sicher, unsere Zuhörer auch. Und ich denke, es ist wirklich ein unfassbar wichtiges Thema, dass wir auch, also nicht nur über die Verdauung an sich sprechen, sondern auch über unseren Enddarm. Ich weiß, du hast dich ganz, ganz intensiv damit beschäftigt. Welche Möglichkeiten gibt es, sich da weiter zu informieren? Über dich, über deine Arbeit, über das Thema Enddarm.
Prinzipiell kannst du es natürlich in den Shownotes verlinken, denke ich mir. Das meine Homepage, da ist schon ganz viel von Symptomen oder solchen Dingen drauf. Ich habe eine kostenlose Checkliste, die man sich senden lassen kann, auch über meine Praxisadresse, über Instagram. Einfach mir eine Message schicken, ist auch verlinkt auf Instagram, diese Checkliste. Also kann man sich einfach kostenlos holen. Und ich habe jetzt ganz neu einen Online-Kurs rausgebracht, wo einfach mein ganzes Wissen reingepackt ist in der Praxis, wo ich auch Videos habe, die nur 3 bis 5 Minuten lang sind, wo ich eben zeige, ganz plastisch, was ist das und was sehe ich und wie läuft es ab und was tue ich dann. Und meine Tipps und Tricks, das, was ich so meinen Patientinnen und Patienten mitgebe, das habe ich alles in diesen Kurs reingepackt. Also gern mal gucken. Ich kann dir dann gerne den Code noch geben für die Shownotes zum Verlinken für deine Hörerinnen und Hörer, damit es ein bisschen Rabatt gibt.
Birgit, das klingt super, super gut. Wir packen selbstverständlich alles in die Shownotes. Ich habe total viel mitnehmen können und wie immer riesen Spaß gehabt, mit dir den Podcast aufzunehmen. Ebenso. Und dann würde ich sagen, beschließen wir das für heute. Vielen Dank dir.
So gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke, Thomas.